So, dann erstmal schönen guten Abend. Danke für zahlreiches Erscheinen. Jetzt stelle ich wieder meine rhetorische Frage. Wer hat sich denn das letzte Monat mit Sangha Anusati beschäftigt und wie ist es gegangen?
Ich habe mich beschäftigt und es ist schlecht gegangen.
Okay.
Ja, ich fand es ziemlich amüsant, deinen Vortrag. Also nicht, weil er lächerlich war, sondern weil mir klar geworden ist, dass ich seit Jahren Sangha Anusati mache. Mhm. Nur ich habe es ja mit der Bezeichnung laufen gehabt. Mhm. Aber es ist genau, wie du es beschrieben hast, und vor allem, also nicht nur, dass Freude aufkommt, sondern was ich ganz interessant finde, ist der Punkt, wo du erwähnt hast, dieses Gefühl von Zugehörigkeit oder wenigstens der Wunsch nach Zugehörigkeit muss eigentlich aufsteigen. Mhm. Weil sonst ist es ja irgendwas Abstraktes.
Ja.
Also seit Jahren irgendwas, was ich eigentlich regelmäßig mache, aber nur nicht unter dem Etikett. Was mir dann eingefallen ist, weiß nicht, was du darüber denkst, aber ist Sangha Anusati nicht letztendlich die praktische Umsetzung von der Zufluchtnahme zur Sangha? Also das eine ist eine Rezitation oder ja, das ist so eine Ausrichtung, aber wie nimmst du Zuflucht?
Ja, klar.
Und
die innere Beteiligung dabei sein.
Eigentlich die praktische Umsetzung von der Zufluchtnahme.
Ja. Genau.
Dann haben Sie natürlich aufgrund dessen die ersten beiden auch ganz anders erschlossen.
Ja, ich muss sagen, bei mir war Sangha Anusati davor immer so was, was ich so ein bisschen vernachlässigt habe. Also wo immer so eher so die Fokussierung auf Buddha und Dhamma war. Und Sangha Anusati war eher schon so dieses, wie du auch sagst, so ein Zugehörigkeitsgefühl, aber gerade so auch bei der Rezitation, wo das noch. Also kommt dann auch als drittes und am Anfang wiederholen sich die Sachen dann auch eher was immer so ein bisschen so hinten runter noch gefallen ist. Und ja, ich fand auch deine Erläuterung das letzte Mal ganz gut, so auf verschiedene Sachen zu achten. Ich habe dann auch mal konkret auch noch so wirklich auf die damalige Gemeinde geachtet, wo finde ich da einen Zugang außer zu Buddha, mal die Hauptjünger irgendwie so genommen, auch da geguckt, wo erschließt sich mir da am ehesten der Zugang. Und jetzt wenn man ganz stark irgendwie so aneinander, den ich mir immer so als so einen ganz gutmütigsten Menschen mit dem Buddha zusammen vorstelle, Sariputta, ist immer so eine Faszination für die Weisheit, für seine Weisheit, aber auch immer so ein Stück weit der Distanz da. Und dann aber auch so im Umfeld eigentlich geguckt. Und das fand ich dann eigentlich auch eine ganz schöne Praxis, weil also ich bin jemand, der kann sich schon irgendwie vom Berufswegen immer sehr gut Sachen visuell vorstellen oder arbeite damit. Und da ist natürlich, beim Buddha hört es dann natürlich irgendwann auf, weil dass er jetzt nicht irgendwie so einen Knüppel auf dem Kopf gehabt hat und vielleicht noch mit den langen Ohren und so weiter. Aber wenn ich eben auch ja, mir bekannte Personen aus der Sangha nehme und da einfach auch so gewisse ja, Eigenschaften nehme und dann kann ich da einfach einen ganz guten Zugang finden. Also das heißt, irgendwie von Bildern, ich denke da immer zum Beispiel an dieses bekannte Bild von Lumpur Mann, wo er da so dort sitzt, so völlig mit seinen, wo man die ganzen Sehnen sieht, was für mich immer so ein Ausdruck von so einer totalen Willenskraft und von so einem total durchdringenden Blick ist. Oder so ein Foto von Ayakema, wo sie da in der zweiten Vertiefung ist, wo so eine ganze Ruhe ausstrahlt. Oder diese andere, wo man ja, so viel Wetter ausgestrahlt wird, schon allein entweder, wenn man einfach eine Begegnung mit den Menschen hatte oder wie auch nur vom Foto irgendwie kennt. Und das war ein ganz ja, interessanter Aspekt, einfach noch sich auch darüber auch die anderen beiden Anusatis wieder zu erschließen.
Und warum war es für dich schwierig?
Ja, ich konnte mich überhaupt nicht konzentrieren. Überhaupt nicht rein. Also ich habe vorher, bevor wir das gemacht haben, nämlich immer Zuflucht zu Buddha, Dhamma, Sangha, da kam Freude auf. Also das war für mich ganz gut. Jetzt die ganzen dreimal irgendwie so völlig, ich bin immer gleich weg. Ich finde es sehr schade.
Dann musst du es so machen, wie du es vorher gemacht hast.
Ja, alles zusammen.
Okay. Gut, ja, das ist interessant. Also auch wenn man die Wechselwirkung sieht, der einzelnen Anusatis miteinander. Wie schon angesprochen worden ist, ganz richtig, bei diesen ersten drei geht es um die Zufluchtnahme oder um die ja, praktische Umsetzung, also zumindest die geistige Umsetzung der Zufluchtnahme. Aber jetzt gehen wir in den Bereich der Anusati, die eine andere Qualität haben. Nicht mehr dieses Böse, sondern jetzt müssen wir uns mit der grausamen Realität auseinandersetzen, indem wir uns selber betrachten. Das sind die nächsten drei Anusatis. Ist irgendwie so etwas, wo man das Spotlight auf sich selber, auf sein eigenes Verhalten und sein eigenes Gemüt richtet. Eben Sila Anusati, damit fangen die nächsten drei an. Da gedenkt der edle Jünger den eigenen Sitten, der ungebrochenen, unverletzten, unbefleckten, unverdorbenen, befreienden, vom Verständigen gepriesenen, der unbeeinflussten, die geistige Sammlung fördernden. Sie müssen zugeben, das Pali habe ich nicht drauf. Also ich bespreche dann natürlich die einzelnen Begrifflichkeiten, aber das habe ich mir noch nicht auswendig gemerkt und da habe ich auch nicht so den richtigen Bezug dazu. Aber das Deutsch ist eigentlich schon ziemlich aussagekräftig. Ich lese nochmal vor und dann können wir das mal ganz kurz probieren. Da gedenkt man der eigenen Sitten, der ungebrochenen, unverletzten, unbefleckten, unverdorbenen, befreienden, vom Verständigen gepriesenen, der unbeeinflussten, die geistige Sammlung fördernden. Theoretisch müsste jetzt bei Sila Anusati dasselbe passieren wie bei den drei anderen Anusatis. Der Text geht ja auch entsprechend weiter. Der Sittlichkeit gedenkend erheitert sich sein Geist, Freude steigt auf und was an Befleckungen des Geistes besteht, das verschwindet. Weiß nicht? Ist das... Also bei mir ist es nicht ganz so. Also zumindest in dem Monat, in dem ich mich intensiv damit beschäftigt habe, ist mir aufgefallen, dass es da doch gewisse Schwierigkeiten oder innere Widerstände gibt.
Mir ist jetzt gerade bei dem, also wie du das vorgelesen hast, diese Beschreibung, da ist bei mir so dieses Bild von einem Schutzwall aufgestiegen. Also so ganz so okay, also wenn der intakt ist, so, dann bist du wirklich geschützt in dem. Also das wieder sein eigentlich. Fand ich dann ganz interessant zu schauen, wie dieser Schutzwall bei mir selber beschaffen ist praktisch. Mhm. Und zu merken, ja okay, es gibt Stellen, die sind wirklich so ganz gut ausgebaut und es gibt natürlich dünnere Stellen auch noch. So. Mhm. Also das war als Reflexion jetzt ganz interessant. Mhm. Ja.
Der Text geht noch weiter, gleich wie ein beschmutzter Spiegel durch richtiges Vorgehen rein wird. Also daher kommt so ein Spiegelgleichnis zum Tragen, dass man sich also wirklich selber wie im Spiegel betrachtet, beziehungsweise sein Verhalten betrachtet. Sila ist ja eigentlich ein völlig neutraler Begriff, sondern heißt eigentlich nur Verhalten. Es gibt auch Gosila, also Kuhverhalten zum Beispiel. Ja, kommt auch vor. Sila ist wertneutral, erst einmal. Dann gibt es natürlich Kusala-Sila und Akusala-Sila, was eigentlich auch wertneutral ist, weil Kusala heißt eigentlich nur geschickt, heilstauglich, heilsam. Akusala, ungeschickt, nicht zielführend, nicht heilstauglich, nicht zum Heil führend, unheilsam. Okay. Wenn jetzt bei uns nicht wirklich gleich die Freude aufgekommen ist, wenn wir unsere eigene Sila betrachten, mag da zum einen natürlich mitspielen, dass unsere Sila vielleicht nicht ganz so gut ist. Zum anderen mögen aber auch andere Faktoren noch mitspielen, die irgendwie besonders im Westen ausgeprägt sind. Also sagen wir mal, zum einen ist es natürlich unsere christliche Konditionierung, so von wegen Erbsünde und so weiter, eins ausgenommen. Zum anderen ist es natürlich auch, sind es zum Beispiel auch so Sachen wie Eigenlob stinkt. Ja, also das sind so Dinge, die bei mir, also wie ich mich selber betrachtet habe in diesem Spiegel, ist das durchaus aufgekommen. Und zum Dritten würde ich sagen, ist dann Sila ist falsch verstanden. Man muss das richtig einsortieren und deswegen möchte ich da vorher ein bisschen was sagen. Wir erinnern uns an die Kalama Sutta. Da heißt es, dass die Vergegenwärtigung und Bewertung unseres Verhaltens und deren geistigen Ursachen nicht auf Hörensagen, auf Althergebrachten, auf Tagesmeinungen, auf der Autorität heiliger Schriften oder politischer Propaganda, auf bloßen Vernunftgründen und logischen Schlüssen, auf erdachten Theorien und bevorzugten Meinungen, auf dem Eindruck persönlicher Vorzüge oder der Autorität eines Meisters beruhen sollte. Also alles das sollte wegfallen bei der Bewertung unserer Silas. Also nicht, was der Buddha gesagt hat oder was im Pali-Kanon steht oder was wir in unserer Kultur für gut und richtig halten oder für gut und böse halten oder irgendwelche anderen Sachen, die Gott in sind oder was irgendein Meister behauptet hat. Alles das sollte wegfallen. Das ist vom Jung unterschieden worden zwischen einem sittlich-moralischen und einem ethischen Gewissen. Also das sittlich-moralische Gewissen wäre das, was da unter diesen Stichpunkten, die ich gerade aufgezählt habe, fallen würde. Also was die Gesellschaft sagt, was die Religion sagt, was die Peer Group sagt und so weiter. Und das heißt auf Pali Panatisila. Das ist einfach die gesellschaftliche Norm. Der Vinaya zum Beispiel gäbe jetzt für Mönche so eine Norm vor. Aber das ist nicht Pakati-Sila. Pakati-Sila ist die natürliche Sila, oder was der Jung die ethische Sila genannt hat. Und das wird definiert als die Sila des Achtpfades. Und worauf beruht jetzt die Sila des Achtpfades?
Die Fehlgeburt.
Letztlich natürlich schon, aber worauf beruht die Sila des Achtpfades?
Auf Weisheit.
Geht es noch ein bisschen genauer?
Ja, auf Erkenntnis eigentlich, oder? Rechte Ansicht.
Ein Punkt, zweiter Punkt. Ersten zwei Glieder des Achtpfades? Richtig, also rechte Ansicht und rechte Gesinnung, rechte Absicht. Darauf beruht Pakati-Sila, die Sila des Achtpfades. Das ist wichtig, diese Unterscheidung zu treffen, weil wir eben auch etliches an kulturellen und religiösen Ballast mit uns rumschleppen und insofern, wenn wir den nicht loswerden, haben wir ein Problem mit diesem Anusati. Das müssen wir verstehen. Wir müssen selber erkennen, was verkehrt ist, was ungeschickt ist und was Sama, also korrekt, richtig, angemessen, geschickt ist. Dabei muss man natürlich auch mit Weisheit sehen, worauf beruht denn unser Verhalten? Jeweils, was ich gerade tue, worauf beruht das? Was für Wurzeln hat denn das? Warum sage ich gerade das? Warum denke ich gerade das? Warum verhalte ich mich gerade so? Auf welche Wurzel ist das zurückzuführen? Wir haben ja drei Wurzeln des Unheilsamen und wir haben drei Wurzeln des Heilsamen. Also da gehört auch jede Menge Achtsamkeit dazu. Man muss schon genau hinschauen, sich genau betrachten. Ja.
Ob mich was ärgert oder nicht. So tue ich zum Beispiel dann handeln.
Ja, das ist dann, beruht es auf der Wurzel Hass.
Hass?
Natürlich. Deshalb ist es eben wichtig, diese Selbstbetrachtung zu üben. Und wir finden nochmal eine Spiegelanalogie, zum Beispiel auch im Anguttara. Da steht dann gleich wie, wenn da eine Frau oder ein Mann, jung, jugendlich und schmuckliebend, in einem reinen, hellen Spiegel oder einem Gefäße mit klarem Wasser das Antlitz betrachtend, darin Staub oder Schmutz bemerkt und sich dann bemüht, diesen Staub oder Schmutz zu entfernen, und wenn er darin keinen Staub und Schmutz bemerkt, dann vergnügt ist und seinen Wunsch befriedigt, wohl mir, rein ich. Ebenso auch ist für den Mönch die Selbstprüfung hinsichtlich heilsamer Eigenschaften von großer Wichtigkeit. Die Freude bei diesem Anusati steigt auf, wenn ich ein inneres Gefühl der Reinheit habe. Wenn ich mich selber betrachten kann und sagen kann, okay, das passt, das ist rein. Da muss ich mir natürlich mit diesem Begriff der Reinheit auseinandersetzen, was das heißt. Die Selbstprüfung für Mönche wird immer wieder empfohlen, auch im, ich glaube, Saleka Sutta ist es, müsste eben 8 sein, wo eben auch drin steht: Bin ich wohl häufig voller Gier oder bin ich häufig gierlos? Bin ich wohl häufig gehässigen Geistes oder bin ich häufig hasslosen Geistes? Bin ich häufig von Starrheit und Müdigkeit befallen oder bin ich häufig frei von Starrheit und Müdigkeit? Bin ich häufig aufgeregt oder bin ich häufig von Aufregung frei? Bin ich häufig voller Zweifel oder bin ich häufig von Zweifeln frei? Bin ich häufig zornig oder bin ich häufig frei von Zorn? Ist mein Geist häufig befleckt von den Leidenschaften oder ist er häufig unbefleckt? Und so weiter. Also da werden etliche Sachen aufgezählt. Interessanterweise steht in diesem Zusammenhang hier häufig oder nicht häufig. Da kommen wir noch darauf zurück. Ich muss also, um ein integres, um ein reines, um ein ehrliches und verantwortliches Leben zu führen, muss ich mich wirklich auf mich selbst besinnen und muss schauen, was ist für mich geschicktes Verhalten, was verstehe ich unter den Pakati-Sila, was ist für mich Reinheit. Und dem entsprechend muss ich mein Verhalten umbauen, umändern, auch in einer Umgebung, in einer Gesellschaft, die das völlig anders sieht. Sei es jetzt in einer religiösen Gemeinschaft oder in der Gesellschaft insgesamt, in der ich lebe. Ich muss immer schauen, was sehe ich in dem Spiegel, den ich mir ehrlich selbst vorhalte. Ist das rein oder ist das nicht rein? Unabhängig von dem, was von außen an mich herangetragen wird oder was von außen gesagt wird, etwas ist gut oder richtig oder falsch. Ganz wichtig eben dabei ist das rechte Verständnis, die rechte Ansicht, auf der wiederum die rechte Gesinnung basiert. Die Absicht oder Gesinnung der Entsagung, die Absicht des Nicht-Übelwollens und die Absicht der Nicht-Grausamkeit, dies ist richtige Absicht, die von den Trieben beeinträchtigt wird, die an Verdiensten teilhat, die auf der Seite der Vereinnahmungen zur Reife gelangt. Und was, ihr Bikus, ist richtige Absicht, die edel, triebfrei, überweltlich ein Faktor des Pfades ist? Das Denken, die Gedanken, die Absicht, das Verankern und Hinlenken des Herzens, die Ausrichtung des Herzens in einem, dessen Geist edel ist, dessen Geist triebfrei ist, der den edlen Pfad besitzt und den edlen Pfad entfaltet. Dies ist richtige Absicht, die edel, triebfrei, überweltlich ein Faktor des Pfades ist. Jemand unternimmt die Anstrengung, falsche Absicht zu überwinden und richtige Absicht zu erlangen. Dies ist seine richtige Anstrengung. Achtsam überwindet jemand falsche Absicht, achtsam erlangt jemand richtige Absicht und verweilt darin. Dies ist seine richtige Achtsamkeit. Also hier, wenn wir wirklich die Pakati-Sila, die Pfad-Sila erreichen wollen, dann ist es eben notwendig, unser Denken so hinzulenken, dass es dass es auf der weltlichen rechten Absicht beruhend zur überweltlichen rechten Absicht wird, indem durch das richtige Denken des Herz umgestaltet wird. Die Ausrichtung des Herzens, das Verankern und Hinlenken des Herzens, die Ausrichtung des Herzens. Und wenn wir das tun, wenn wir uns dabei darin üben, dann heißt es im Dhammapada, hier und auch nach dem Tod ist froh, wer Gutes tut. Er freut sich, weil er weiß, sein Streben hier ist gut. Der Übeltäter quält sich hier und drüben sehr. Es quält ihn, was er tat, die Hölle quält ihn mehr. Wer Gutes tat, der freut sich hier und drüben sehr. Es freut ihn, was er tat, der Himmel freut ihn mehr. Also solange bei uns über unser eigenes Verhalten noch nicht die Freude aufsteigt, dann stimmt irgendwas noch nicht. Da müssen wir nochmal genauer in den Spiegel schauen. Eine Möglichkeit, um so ein paar Hindernisse zu dieser Freude aus dem Weg zu räumen, ist vielleicht einen anderen Ansatz zu nehmen. Und mal vom Ursprung des Geistes her die Dinge zu betrachten. Weil es heißt ja, lauter, leuchtend oder rein ist dieser Geist, doch er wird verunreinigt von hinzukommenden Befleckungen. Könnt also mal einfach mich darauf besinnen, dass eigentlich der Geist oder der Grund des Geistes rein ist, leuchtend. Und mich damit identifizieren, anstatt mit den hinzukommenden Befleckungen. Also ich könnte praktisch, statt auf die Wolken zu schauen, auf den Himmel schauen. Oder, sagen wir so, der Grundzustand bei einigen von uns zumindest noch ist gesund. Oder gehen wir davon aus, jemand ist eigentlich gesund und kriegt jetzt eine Grippe. Mit was identifiziert er sich jetzt? an sich natürlich mit der Grippe identifizieren. Also das machen vor allen Dingen Männer. Männergrippe, Mutti, was tue ich nur? Oder die Frauen sind da härter im Nehmen, die sagen, ja, das vergeht schon wieder, da muss ich mir jetzt deswegen nicht so aufhängen. Also vielleicht kann man das jetzt mal, die Sila, es wäre davon gesprochen, Pakati-Sila, die natürliche Sila, die aus diesem reinen, lauteren Geist entspringt. Vielleicht kann ich es mal von der Warte betrachten. Mhm. Probieren wir das mal. Wird schon leichter, oder? Also der Himmel ist dann doch vielleicht bloß noch ein Achtel bewölkt, anstatt alles grau in grau zu sehen. Man befindet sich auf dem Weg zur Genesung, wenn man mal genau hinschaut. Man ist vielleicht häufiger ohne Gier, häufiger ohne Zorn. Und wenn man das bemerkt, dann ist man vergnügt und unser Wunsch ist befriedigt. Wohl mir, rein ich. Zumindest zeitweise. Auf dem Weg zur absoluten Reinheit. Die Inder haben das etwas anders gesehen als in diesen semitischen Religionen. Hatten ja auch keinen allmächtigen oder allgütigen Gott oder sowas. Und die waren mehr so in Richtung der griechischen Götter drauf. Also teilweise ganz lustig, haben es teilweise wild getrieben. Und insofern ist es eigentlich immer sehr pragmatisch gewesen. Der Zweck heiligt die Mittel. Da ist nicht um Sünde oder irgend sowas gegangen, sondern der Hauptbegriff war damals eben Reinheit. So wie sich Schmutz halt auf Gewand niederlässt, wird halt auch der Geist beschmutzt. Aber das kann man wieder reinigen und man konnte es ja auch waschen und sauber machen und so. Und das ist ja nur auf dem Gewand. Das ist ja etwas, was ich dann sowieso ablege, wenn ich sterbe. Also das hat mit dem Grund des Geistes jetzt nicht so viel zu tun, war so die gängige Meinung. Auf jeden Fall war klar, dass der Schmutz oder die Befleckungen nicht der Geist selber sind. Während wir eigentlich von der Erbsünde her von innen raus, von Haus aus verrottet sind. Also das ist schon eine ziemlich unterschiedliche Betrachtungsweise. Wie dem auch sei, wir müssen etwas tun, ob wir jetzt krank sind oder ob wir den Spiegel sauber machen wollen oder das Gewand reinigen wollen. Wir müssen uns anstrengen dabei und dazu nehmen wir eben diese Übungsregeln auf uns, weil wir eben auch die Richtigkeit und die Notwendigkeit einer Verhaltensänderung gesehen haben. Dazu kann man ja eigentlich wieder nach außen blicken und schauen, was so um einen herum vorgeht. Und ja, so möchte man nicht sein. So möchte man sich nicht verhalten. Wie es zunehmend wird. Sagen wir mal so. Der Punkt dabei ist aber, man übt sich in etwas. Das heißt, Misserfolg ist einkalkuliert. Oder Verfehlungen sind einkalkuliert. Das ist überhaupt nichts Tragisches. Das ist Teil des, der Übung. Es geht nur darum, wenn man hinfällt, dass man einmal mehr wieder aufsteht. Es gibt sogar in den Sutten, das ist nicht so ein moderner Spruch, sondern das kommt in den Sutten vor. Da heißt es nämlich, da ist ein Mönch vollkommen in den Sittenregeln, aber nur mäßig entwickelt in der Geistessammlung, nur mäßig entwickelt in Weisheit. Was es an jenen kleinen und noch geringeren Übungsregeln gibt, da fällt er wohl zuweilen und erhebt sich auch wieder. Und wie ist das möglich? Nicht habe ich ja, ihr Mönche, erklärt, dass dies eine Unfähigkeit zur Zielerreichung bedeutet. Was es aber an jenen Übungsregeln gibt, die den urheiligen Wandel ausmachen, die Adibrahmacharya-Sila oder auch die Pakati, die Pfadsila, was das betrifft, die dem heiligen Wandel angemessen sind, da ist er sittenstark, sittenfest und übt sich in den aufgenommenen Übungsregeln. Nach dem Schwinden der drei Fesseln ist er ein Stromergriffener, den Daseinsabgründen entronnen, gesichert dem vollen Erwachen gewiss. So weiß man eben, dass man sich auf dem rechten Weg befindet und deshalb steigt die Freude auf, weil wir einfach sehen, unsere schlechten Gewohnheiten nehmen ab und die guten nehmen zu. Und wo entspringen diese Kusala-Sila? Ihr Entspringen ist dargelegt, man sollte sagen, sie entspringen im Geist. In welchem Geist? Obwohl der Geist vielfältig ist, verschiedenartig und mit unterschiedlichen Aspekten, gibt es Geist, der nicht von Begierde beeinflusst ist, nicht von Hass oder Verblendung. Kusala-Sila haben ihren Ursprung in diesem. Also immer genau schauen, welcher Geist ist da und sich immer wieder darauf besinnen, dass der eigentliche Geist rein ist, lauter ist. So heißt es in dem 8, sogar die Neigung des Geistes in Richtung heilsamer Geisteszustände ist von großem Nutzen. Um wie viel mehr körperliche und sprachliche Handlung die davon herrühren. Und diese Neigung des Geistes kann ich natürlich nur hervorbringen, indem ich meine Gedanken immer wieder auf das Heilsame lenke, indem ich mein Herz dahin führe, indem ich die Sila mit etwas Positivem und Freudvollem verbinde und nicht mit meinen ganzen Fehlern, die ich habe. Wenn ich immer nur auf die Wolken schaue, dann wird die Freude nicht zunehmen. Sondern ich muss auf das schauen, was meistens da ist. Und meistens bin ich nicht voller Hass und voller Gier und voller, naja, Verblendung werde ich dahingestellt lassen. Aber man kann schon sehen, dass, also gerade wenn man sich ein bisschen länger mit Buddhismus beschäftigt hat, dass das Heilsame zunimmt. Und das ist etwas, woran man sich freuen kann. Also nichts mit Sünde, mit Schmerz, mit Reue. Das hat alles mit den Pakati-Sila überhaupt nichts zu tun. Also nochmal. Da gedenkt der edle Jünger den eigenen Sitten. Der ungebrochen, also den eigenen Sitten, wie gesagt, nicht das etwas, was von außen kommt, sondern wirklich das, was ich selber in mir erkannt habe, was heilsam ist, was geschickt ist. Den ungebrochenen, unverletzten, unbefleckten, unverdorbenen, befreienden, von Verständigen gepriesenen, die unbeeinflussbar sind und die geistige Sammlung fördern. Zu einer Zeit aber, wenn der edle Jünger den eigenen Sitten gedenkt, da wird sein Geist weder von Gier umsponnen, noch von Hass oder Verblendung umsponnen. Und angesichts der eigenen Sitten ist zu solcher Zeit sein Geist recht gerichtet. Recht gerichteten Geistes aber, Mahanama, gewinnt der edle Jünger Begeisterung für das Ziel, Begeisterung für die Lehre, gewinnt er Freude an der Lehre. Im Freudigen aber erhebt sich Verzückung. Verzückten Geistes beruhigt sich das Innere, im Inneren gestillt empfindet er Glück. Und des glücklichen Geist sammelt sich. Und diesen edlen Jünger heißt es, dass er unter der verkehrt gerichteten Menschheit, gerade gesagt, so wie die Mehrheit der Menschheit sich aufführt, so will man nicht sein, im Besitz des Rechten weilt. Weil dass er unter der leidenden Menschheit leidlos weilt. In den Strom der Lehre eingetreten, entfaltet er die Betrachtung über die Sittlichkeit. Also nochmal. Wir sollten bei der Betrachtung der Silas nicht unsere Makel in den Vordergrund stellen, sondern darauf achten, mit welcher Leichtigkeit wir häufig schon die verschiedenen Tugendregeln, die wir als richtig erkannt haben, einhalten oder ausführen. Manche davon sind sowieso schon zu einer Selbstverständlichkeit geworden. Das ist eine andere Falle, dass man sagt, ja, das ist ja normal. Ist er halt auch nicht. Wenn man sich umschaut, es ist nicht normal. Das ist absolut fantastisch, wenn man mit Leuten zu tun hat, wo man sich sicher sein kann, der will mich nicht abzocken. Das kommt selten genug vor. Der will mich nicht ausbeuten, der belügt mich nicht, der fängt nichts mit meiner Frau an und. Was auch immer. Ja. Man kann sich auch sauber täuschen, natürlich. Aber generell geht man halt davon aus, dass in bestimmten Kreisen ein bestimmtes Verhalten herrscht. Und wie wir schon auch bei Sangha gesagt haben, das sind die Leute, mit denen ich mich umgeben muss, mit denen ich eine Bindung aufbauen muss, damit ich zukünftig eine Gemeinschaft wieder vorfinde, die mich auch trägt, wo ich auch da eine Zuflucht finde. Und je mehr ich mich natürlich in meinem Verhalten an die Edlen des Sanghas angleiche, desto leichter ist es natürlich auch mit diesen wieder in Kontakt zu kommen. Ja?
Wie durch diese Edlen erkennen, ja, ich soll mich mit ihnen umgeben.
Ja.
Wenn aber ich sie nicht erkenne, da kann ich mich mit ihnen nicht umgeben, weil ich nicht weiß, da muss ich jetzt hingehen oder muss ich weggehen, weil es böse Leute sind. Also,
naja, deswegen muss man die natürlich erst einmal beobachten, bevor man eine Beurteilung ausspricht. Da sieht man ja, wie oft fußt denn das Verhalten von jemand auf Gier, Hass oder Verblendung. Da muss man die Leute längere Zeit beobachten, mit ihnen Umgang haben und dann kann man das schon rausfinden, ob die Teil des richtigen Sanghas für mich sind oder nicht. In den Sutten findet man auch immer wieder diese Reflexion darüber, inwieweit der Geist Befreiung gefunden hat. Also auch das ist Teil des Silas, dass ich mir bewusst mache, wie oft mein Geist frei ist von Gierhass, von Verblendung, von den Kilesa, von den Nivarana. Dass ich das erkenne, weil das ist die notwendige Voraussetzung zum Erreichen der unerschütterlichen Befreiung des Geistes. Also man sieht schon, das mit den Sila Anusati ist jetzt nicht ganz so einfach. Ein bisschen die Tugendregeln einhalten und dann passt es schon, sondern da steckt schon relativ viel Arbeit, relativ viel Selbsterkenntnis, Selbstbetrachtung, Reflexion dahinter. Um eben dann letztendlich zu den Pakati-Sila, zu den Pfad-Silas zu gelangen. Das ist ganz wesentlich. Der Hecker übersetzt, er besitzt die Tugenden, die den Edlen lieb sind. Die ungebrochenen, unverletzten, ungemusterten, ungesprenkelten, aus freiem Entschlusse, als von Verständigen gepriesene, die Unüberschätzten und zur Einigung hinlenkenden. Und er sagt dazu, ganz richtig, in Wirklichkeit ist nicht die Erfüllung der Tugendregeln ungebrochen, sondern es ist nur das angestrebte Ideal als Ideal ungebrochen. Erst die Arahats sind in der Tugend vollkommen. Alle anderen haben ein Bild vollkommener Tugend vor Augen, das sie freiwillig aus tiefem inneren Verständnis heraus anstreben, bei dem es keine Abstriche und keine Ausreden gibt. Das ist es. Wir haben es auch vorher gehabt, da steht dann was von häufig, bin ich häufig so. Also diese vollkommen, oder vorher hatten wir auch die Vollkommenheit. Wo war jetzt das? Irgendwo die Vollkommenheit, die aber nicht darin besteht. Ah, hier, ja, genau. Da ist ein Mönch vollkommen in den Sittenregeln. Und dann ein Satz weiter, da fällt er wohl zuweilen und erhebt sich auch wieder. Also man muss Vollkommenheit wirklich so verstehen, dass das Ideal vollkommen klar vor einem steht und man das anstrebt. Und die Verfehlungen sind Teil dieser Vollkommenheit. Oder Teil des Weges zu dieser Vollkommenheit.
Ja, Verfehlungen, beziehungsweise das Empfinden, dass eine Verfehlung ist eigentlich, oder?
Naja, also ich meine...
Also du kriegst es mit, wenn es Mist baust, sozusagen.
Genau, du kriegst mit, dass Mist baust. Aber das ist nicht im Einklang mit deinem Idealverhalten steht. Mhm. Genau. Das ist... Okay. Bevor wir jetzt die einzelnen Pali-Begriffe ein bisschen genauer anschauen, können wir das vielleicht nochmal ein bisschen reflektieren, was gerade gesagt wurde. Gibt es bis daher irgendwelche Fragen oder Unklarheiten? Weil das ist ganz wichtig, dass man das, was ich jetzt vorausgeschickt habe, wirklich verstanden hat. Sonst kann man leicht Probleme kriegen, wenn man sich mit Sila Anusati intensiv beschäftigt.
Für mich ist das mit dem Bakati-Sila, oder wie heißt das?
Bakati-Sila.
Bakati-Sila, weil du vorhin gesagt hast, man muss viel an sich arbeiten, um an das Bakati-Sila zu kommen. Und ich dachte immer, das ist die Grund, also der blaue Himmel, also das schon da ist.
Jein, natürlich. Pakati heißt ja natürlich. Natürliche Silas, die sind eigentlich schon da, weil es ein normales, natürliches Verhalten ist. Aber wer ist heutzutage schon normal? Weil wir haben ja Verhalten, Gewohnheiten, Muster von außen übernommen. Wir sind ja nicht wirklich eigenverantwortlich. Da ist noch viel zu viel Gerümpel da, das uns von außen aufgesetzt wurde. Wenn wir das alles loswerden würden, durch Achtsamkeit, durch die Arbeit an der rechten am rechten Verständnis, an der rechten Absicht, dann wäre das ein ganz, wäre das etwas ganz Natürliches. Wenn man den Pfad erreicht hat, dann ist es auch ganz natürlich. Solange man den Pfad noch nicht erreicht hat, solange man noch, solange die rechte Ansicht noch nicht wirklich recht ist, Sama heißt ja auch vollkommen, also solange die Ansicht noch nicht vollkommen ist, solange die Absicht, die Gesinnung noch nicht vollkommen ist, ist Sila natürlich auch nicht vollkommen, weil es da vom Bohrweg fällt.
Was? Was war das?
Vom Bohr.
Da fällt es vom Bohrweg, sagt man bei uns. Also von innen heraus fehlt es einfach noch. Die Grundlagen sind nicht richtig geschaffen. Also es ist nicht so, dass man einfach sagen kann, ja, wie ich mich verhalte, ich verhalte mich ja ganz natürlich, das passt schon. Also so ist es nicht.
Aber da kann man sich auch selber betrügen, dass man sagt, oh, ich bin ja super, gell?
Hm. Ja, ganz natürlich. Wenn es dir gut geht dabei, top, weiter so. Ja klar, es ist immer besser, wenn es dich freist, für dich und für andere, als wenn du schlecht drauf bist. Also ich meine, wer mag denn schon mit so Büßern zu tun haben? Oh, oh. Dich selbst geißeln bringt weder für einen selber noch für andere was. Da kommen wir dann auch noch dazu, dass Buddha von Reue nichts gehalten hat. Okay, wenn es weiter nichts gibt, dann schauen wir uns mal die Pali-Begriffe an. Also die ersten sind so ein bisschen mehr oder weniger gleichbedeutend und ich konnte da nicht wirklich viel rausquetschen. Und deswegen habe ich mich am Visuddhimagga und am Hekka orientiert. Vielleicht bringt es ihr da mehr raus oder bringt es bei der Reflexion mehr rein. Das erste ist Akandani, heißt nicht zerrissen, nicht ausgefranst, ungebrochen, ununterbrochen, nicht abgeschnitten, ganz aus einem Guss in sich stimmig. Also das ist schon mal recht gut. Also aus einem Guss finde ich sehr gut. Nana Vira hat mal gesagt, wenn das Denken nicht aus einem Guss ist, dann ist es eigentlich gar kein Denken. Und mit den Silas sehe ich das ganz ähnlich. Wenn das Verhalten nicht aus einem Guss ist, dann ist es eigentlich gar kein Verhalten und schon gar kein richtiges Verhalten. Sondern dann ist es halt ein Reagieren, wie man es gelernt hat, und kein Agieren. Kein selbstverantwortliches Agieren aufgrund des eigenen Verständnisses. Es gibt ja viele, dann brauchen wir uns ja bloß umschauen, wo man also das gleich auf den ersten Blick sieht, dass das Verhalten nicht aus einem Guss ist. Und das ist dann häufig sehr verwirrend oder sehr merkwürdig, während bei Leuten, die wirklich Eigenverantwortung übernommen haben und wirklich eigenverantwortliches Verhalten an den Tag legen, ist der Umgang meistens wesentlich angenehmer. Visuddhimagga sagt, sie gelten als ungebrochen, weil sie nicht wie ein am Rande zerrissenes Übergewand gebrochen sind. Tja. Hekka sagt, es gibt keinen Bruch zwischen Innen und Außen, Theorie und Praxis, Anschauung und Tat. Das finde ich jetzt wieder einleuchtender. Ajidani, frei von Löchern, fehlerlos, nicht defekt. Visuddhimagga sagt, weil sie nicht wie ein in der Mitte durchlöchertes Übergewand eine Lücke haben. Hekka sagt, wenn man nicht von vornherein ganze Bereiche oder Gruppen von Wesen ausnimmt. Das finde ich auch wieder ganz interessant. Was ja häufig der Fall ist, dass man eben so fragmentiert lebt, dass die Sila eben nicht aus einem Guss sind. Ja, die Bayern sind ja in Ordnung, aber die Preisen, okay, oder die Araber oder so, kennen ja nichts dafür. Aber oder irgendeine Verhaltensweise, irgendeine Gewohnheit einfach gar nicht anschauen will, weil man die so lieb gewonnen hat, weil man nicht auf die verzichten will, weil man nicht etwas nicht aufgeben will. Einfach mal das alles ein bisschen durchleuchten, ob da wirklich die Silas frei von Löchern sind oder ob ich da blinde Flecken habe oder Ausnahmen mache oder Entschuldigungen reinbringe, um Verhalten nicht ändern zu müssen. Das nächste ist Asa Balani, was unbefleckt, makellos, ungemustert heißt. Risuti Maga hat jetzt da: weil sie nicht gescheckt sind wie eine Kuh mit einem Körper von schwarzer, roter oder anderer Farbe, die auf dem Rücken oder am Bauche mit ungleichfarbigen Flecken von langer, runder oder anderer Form bedeckt ist. Ja. Also, was auch immer das heißt und wie man da, also, wieso die Maga lernen soll, wie man Sila Anusati macht. Es hat sich mir nicht erschlossen, aber vielleicht fehlt mir einfach auch das nötige Vorstellungsvermögen dazu. Der Hacker sagt, ohne Ausreden, Hintertürchen, Ausflüchte und Entschuldigungen. Akama Sani, nicht inkonsistent, einheitlich, ungesprenkelt. Wieso die Maga? Weil sie nicht wie eine durch ungleiche Tupfen gezeichnete Kuh getupft sind, als ungetupft.
Ich verstehe kein Wort mit der Kuh. Ja. Ist es eine preisische oder eine bayerische Kuh?
Indisch. Hacker sagt, nicht heute so, morgen so, ohne einheitlichen Maßstab, nicht opportunistisch. Und dann noch Bucisani. Nein, ich muss jetzt erst einmal, die ersten, die wir jetzt gesagt haben, das läuft letztendlich darauf hinaus, dass die Silas aus einem Guss sein sollen. Ich glaube, das reicht, man muss sich da nicht, wer sich gern getupfte Kühe vorstellt, welcome, aber ich glaube, es reicht, wenn man einfach sagt, meine Silas sind zunehmend aus einem Guss. Es werden immer weniger Löcher, immer weniger blinde Flecken, immer weniger Ausnahmen, Ausflüchte, Ausreden. Und sich daran schon mal erfreut. Das nächste ist jetzt Bucisani, aus der Fremdbestimmtheit befreiend. Das finde ich ein sehr wichtiges Wort. Das würde ich mir wieder merken, weil eben hier geht es darum, wirklich eigenverantwortlich das Verhalten zu gestalten. Eben nicht aufgrund von kulturellen Vorgegebenheiten, aufgrund von dem, was die Eltern erzählt haben, die Altvorderen, was die Gesellschaft erzählt, was mein Meister erzählt oder so, sondern nur, weil ich selber gesehen und erkannt habe, dass dieses oder jenes Verhalten richtig ist, heilsam, heilstauglich, mich zu meinem Ziel führt. So. Insofern sind sie aus der Fremdbestimmtheit befreiend. Nur dann handelt es sich auch um die richtigen Silas.
Nichts mehr auf Deutsch gesagt.
Was?
Das Beste ist, man lässt alles so, wie es ist, das habe ich festgestellt. Kann schon nichts passieren.
Ja, egal. Wieso die Maga sagt, weil sie den Zustand der Befreiung bewirken, sofern sie von der Sklaverei des Begehrens befreien. Das macht jetzt wieder Sinn. Hacker sagt, die Befreiung vom Triebdiktat. Macht auch Sinn. Vinyu Pa Satani, Vinupasatani, das ist jetzt wieder ganz einfach, da braucht man auch nicht viel dazu sagen, das heißt von Verständigen gepriesen. Logisch. Wenn das Verhalten aus einem Guss ist, wenn es vom Triebdiktat befreit, also wenn es wirklich selbstverantwortliches Verhalten wird, dann sagen die Verständigen recht so. Aparamatani. Auch wieder wichtig. Ohne Ergreifen, nicht korrumpiert, nicht missbraucht, heißt das Wort. Oder auch unberührt. Also die Maga sagt, als unberührt gelten sie, weil sie unberührt sind von Begehren, Ansichten und dergleichen. Hecker sagt, nicht überschätzt als Sinn und Zweck, sondern als weiterführend erkannt. Und in M78 heißt es, und wo hören diese Kusala-Sila ohne Überbleibsel auf? Ihr Aufhören ist dargelegt. Da ist ein Bhikkhu sittsam, aber er identifiziert sich nicht mit seiner Sittlichkeit. Und er versteht jene Herzensbefreiung, die Befreiung durch Weisheit, in der jene Kusala-Sila ohne Überbleibsel aufhören, der Wirklichkeit entsprechend. Also, wie du vorher schon gesagt hast, kann natürlich sagen, super bin ich. Heißt ja auch in dem einen Spiegelgleichnis, wohl mir rein bin ich, aber letztendlich muss mir auch bewusst sein, dass ich mich davon lösen muss, von der Identifikation damit. Sondern muss sehen, das ist auch hier wieder ganz pragmatisch, das ist ein Mittel zum Zweck, das ist ein zielführendes Verhalten. Das ist nichts, womit ich mich letztendlich identifizieren kann. Im Udana heißt es, was da erreicht ward oder wird, ist beides verseucht für den, der falscher Ansicht folgend Übung als Selbstzweck ansieht und Verhaltensweisen. Asketenleben als den Kern betrachtet. Das ist auch wichtig, dass dieses Verständnis der Rolle der Sila auf dem Heilsweg immer mitschwingt. Das ist ein Teil der rechten Ansicht. Und wenn das dann gegeben ist, dann kommen wir zum nächsten Wort, Samadhi Samvatanikani. Sammlung fördernd, zur Sammlung führend. Weil sie eben zur angrenzenden oder vollen Sammlung führen. Oder auch zur Sammlung der Pfade und der Pfadergebnisse führen, sagt das Visuddhimagga. Was natürlich auch sehr erfreulich ist, wenn man das bemerkt, dass das ja wirklich so ist, dass da bei der Anusati steigt die Freude auf und die Befleckungen schwinden und der Geist sammelt sich. Und dass dasselbe eben passiert, wenn mein Verhalten, mein gedankliches, mein sprachliches, mein körperliches Verhalten aus einem Guss ist. Kann ich zunehmend Freude erfahren und immer weniger Befleckungen und zunehmend gesammelt durchs Leben gehen. Weil, wie es heißt, nicht braucht ihr Mönche der Sittenreine, der Sittlichkeit Besitzende, eine Willensanstrengung zu machen. Also hier auch wieder die Sittenreinheit und der Sittlichkeit Besitzende. Das ist jetzt etwas, was ich mir erworben habe, was ich mir angeeignet, erarbeitet habe. Die Sittlichkeit ist nicht wie ein Joch, das mir von jemand anders auferlegt wurde. Also nicht von oben diktiert, das darfst du machen, das darfst du nicht machen, sondern es ist etwas, wenn es in meinen Besitz übergegangen ist, wenn es wirklich eben Pakati wird, dann braucht man keine Willensanstrengung zu machen, damit ihm Reuelosigkeit aufsteigt. Ein Gesetz ist es, das dem Sittenreinen, dem Sittlichkeit Besitzenden, Reuelosigkeit aufsteigt. Nicht braucht ihr Mönche der Reuelose eine Willensanstrengung zu machen, damit ihm Freude aufsteigt. Und dann geht es so weiter, dass dem freudigen Verzückung aufsteigt, dass dem im Geist Verzückten sein Inneres gestillt wird, dass der innerlich Gestillte Glück empfindet, dass des glücklichen Geist sich sammelt, dass der geistig Gesammelte der Wirklichkeit gemäß erkennt und versteht, dass der wirklichkeitsgemäß Erkennende und Verstehende sich abwendet und entzüchtet wird, dass der Abgewandte und Entzüchtete den Erkenntnisblick der Erlösung verwirklicht. Somit haben Abwendung und Entzüchtung den Erkenntnisblick der Erlösung zum Segen und so weiter. Geht es jetzt wieder rückwärts, haben die heilsamen Sitten die Reuelosigkeit zum Segen und Lohn. Also, ihr Mönche lassen die einen Erscheinungen die anderen Erscheinungen entstehen, bringen die einen Erscheinungen die anderen Erscheinungen zur Vollendung, sodass eben die diesseitigen Erscheinungen zum jenseitigen Ziel hingeleiten. Also, man kann Sila Anusati meines Erachtens gar nicht überbetonen. Sila wird gern betont, weil es praktisch ist, um Leute dazu zu bringen, sich auf diese oder jene Art zu verhalten. Aber Sila Anusati wird jetzt weniger betont. Und deswegen ist bei vielen Leuten einfach... kann man bei vielen Leuten auch nicht davon sprechen, dass sie die Sila besitzen, die den Edlen lieb sind. Sie mögen sich vielleicht an alle Tugendregeln halten, aber das heißt noch lange nicht, dass sie die Sila besitzen, die den Edlen lieb sind, weil die nötigen Voraussetzungen gar nicht da sind. Nochmal, die Pakati-Sila sind eben die Pfad-Sila, heilsames körperliches Wirken, heilsames sprachliches Wirken und auch die Reinheit hinsichtlich des Lebenserwerbs, nämlich Sittlichkeit. Dann hat man aber diese Art der Sila sich erarbeitet, sich verdient, sich zu seinem Besitz, sie zu seinem Besitz gemacht, dann kann man unbeschwert verweilen. Verweilt auch ihr so, dass ihr der Unbeschwertheit froh seid, an der Unbeschwertheit euch erfreut. Weilt ihr so, dann wird oft diese Erwägung an euch herantreten. Durch unser Verhalten beschweren wir niemand, sei er schwach oder stark. Weilt so, dass ihr der Abgeschiedenheit froh an ihr erfreut seid. Weilt ihr so, dann wird oft diese Erwägung an euch herantreten. Was ist heilsam? Was ist noch nicht überwunden? Was wollen wir überwinden? Also man muss sich immer wieder diesen Spiegel vorhalten, sein eigenes Verhalten in Bezug zum eigenen Ideal des Verhaltens setzen und daran eben arbeiten und feilen. Das ist rechte Anstrengung, rechte Achtsamkeit. Das ist damit verbunden. Und dann kann es natürlich sein, dass man dann doch einmal einen Makel findet. Wenn aber jemand mit einem Makel der Wirklichkeit entsprechend versteht, ich habe einen Makel in mir, dann ist zu erwarten, dass er Eifer aufbringen wird, Anstrengung unternehmen und Energie einsetzen wird, um diesen Makel zu überwinden und dass er ohne Begierde, Hass und Verblendung sterben wird. Ohne Makel, mit unbeflecktem Geist. Angenommen, man brächte ein mit Schmutz und Flecken bedecktes Bronzegefäß aus einem Laden oder einer Schmiede mit und die Eigentümer ließen es reinigen und stellten es nicht in eine staubige Ecke. Würde so das Bronzegefäß später nicht sauberer und glänzender werden? Ja, Freund. Ebenso ist es, Freund, wenn jemand mit einem Makel der Wirklichkeit entsprechend versteht, ich habe einen Makel in mir, dann ist zu erwarten, dass er Eifer aufbringen wird, Anstrengungen unternehmen wird und Energie einsetzen wird, um diesen Makel zu überwinden. Und dass er ohne Begierde, Hass und Verblendung sterben wird, ohne Makel mit unbeflecktem Geist. Aber eben dieser Makel soll nicht in Reue ausarten. Und warum?
Weil ich vor Gericht bin. Weil vor Gericht muss ich Reue zahlen, dass ich weniger Strafe kriege. Habe ich recht?
Nein.
Ja.
Du kannst nicht immer recht haben, Heinz. Es heißt, da ihr Mönche vergeht sich einer, in diesem Fall gegen die Ordenssatzung, und er bereut es. Und er kennt nicht der Wirklichkeit gemäß jene Gemüterlösung und Weisheitserlösung, wodurch ihm die aufgestiegenen, üblen, unheilsamen Dinge restlos schwinden. Hier ist nun dieser Mensch so zu belehren. Es bestehen da im Verehrten durch sein Vergehen entstandene Triebe und die durch Reue entstandenen Triebe wachsen an. Das heißt, also ich bringe durch diese Reue bringe ich wieder Unheilsames rein, erzeuge wieder noch mehr Asavas, verstärke bereits vorhandene Asavas. Gut wäre es, wollte der Verehrte die durch sein Vergehen entstandenen Triebe überwinden, die durch Reue entstandenen Triebe vertreiben und alsdann seinen Geist und seine Weisheit entfalten. Das ist eben das, wenn ich mich dann auf die Wolken konzentriere und als schwarz und grau sehe, statt vielmehr auf den Himmel zu schauen und zu sehen, wie häufig, dass es ja schon ganz gut passt, wie wenig Wolken eigentlich schon am Himmel sind. Ohne natürlich dann dabei in der Selbsterforschung nachzulassen, logischerweise. Schon immer schauen, okay, da ist noch nicht ganz sauber. Wenn ich mir das Bronzegefäß vorstelle, das kann ich mir anschauen, okay, da ist noch ein Fleck, da ist noch ein Fleck und dann putze ich da, aber ich verliere mich nicht drin, jetzt sind da noch so viele Flecken und ich bin schuld, dass das noch nicht sauber ist und was kann ich denn noch da und eine andere Paste vielleicht oder einen anderen Lappen, was mache ich denn? Das macht natürlich keinen Sinn, sondern man erkennt es, was da los ist, man erkennt, was zu tun ist, man erkennt, woher es kommt, was stimmt noch nicht an meiner Anschauung, was stimmt noch nicht an meiner Gesinnung, dass da immer noch dieser Makel ist. Und dann arbeitet man eben an der Anschauung, an der Gesinnung. Und damit man diesen Makel dann wirklich auch losbringt. Oder dass sich der Makel von selber auflöst, wenn ihm die Grundlage entzogen wird. So rum, was muss ich sagen. So, jetzt lassen wir mal den Heinz gehen. Ciao. Ja, und jetzt habe ich noch ein was sehr Schönes, was den Abschluss der ersten vier Anusati bildet. Auch ganz interessant, dass zu den ersten drei eben noch ein viertes dazu gruppiert wird. Den Grund werde ich gleich feststellen. Eine freudige Nachricht für Leute, die sich gern was einbilden wollen. Es begab sich da Anathapindika, der Hausvater, in Begleitung von 500 Laienjüngern zum Erhabenen, begrüßte ihn ehrerbietig und setzte sich zur Seite nieder. Darauf wandte sich der Erhabene an den ehrwürdigen Sariputta und sprach: Derjenige unter den weiß gekleideten Hausleuten Sariputta, von dem er wisst, dass er sich in seinen Handlungen den 5 Sittenregeln gemäß beherrscht und dass er der 4 erhabenen geistigen, gegenwärtig beglückenden Zustände nach Wunsch ohne Mühe und Anstrengung teilhaftig wird, ein solcher kann, wenn er will, von sich erklären: Entronnen bin ich der Hölle, entronnen dem Tierreich, entronnen dem Gespensterreich, entronnen den niedrigen Welten, der Leidensfährte, den Daseinsabgründen. Eingetreten bin ich in den Strom, nicht mehr ausgesetzt den Daseinsabgründen. Gesichert bin ich der vollen Erleuchtung gewiss. Also, tut's euch keinen Zwang an. Hinsichtlich welcher Sittenregeln aber beherrscht er sich in seinen Handlungen? Da meidet Sariputta, der edle Jünger, das Töten, meidet das Nehmen von Nichtgegebenen, meidet geschlechtliche Ausschreitung, meidet die Lüge, meidet den Genuss von Rauschmitteln. Hinsichtlich dieser 5 Sittenregeln beherrscht er sich in seinen Handlungen. Welcher 4 erhabenen, geistigen, gegenwärtig beglückenden Zustände wird er nach Wunsch teilhaftig, ohne Mühe und Schwierigkeit? Was wird es wohl sein? Die 4 erhaben geistigen, gegenwärtig beglückenden Zustände. Was könnte es jetzt sein?
Die brauchen Bearbeitung.
Nein?
Die ersten 4 Jonas?
Nein?
Die 4 Anus hatte ich?
Ja. Da ist der edle Jünger erfüllt von unerschütterlichem Vertrauen zum Vollendeten, so nämlich. Dies wahrlich ist der Erhabene, er ist der Heilige, vollkommen Erleuchtete, der im Wissen und Wandel Bewährte, der Gesegnete, der Kenner der Welt, der unvergleichliche Lenker führungsbedürftiger Menschen, der Meister der Götter und Menschen, der Erleuchtete, der Erhabene. Diesen ersten erhaben geistigen, gegenwärtig beglückenden Zustand hat er erreicht, der dafür zur Läuterung des noch ungeläuterten Geistes, zur Klärung des noch ungeklärten Geistes. Ferner, Sariputta, ist der edle Jünger erfüllt von unerschütterlichem Vertrauen in die Lehre, nämlich so: Wohl verkündet ist vom Erhabenen die Lehre, sie ist klar sichtbar, unmittelbar wirksam, einladend. Komm und sieh, zum Ziele führend, den Verständigen, jeden für sich verständlich. Diesen zweiten erhaben geistigen, gegenwärtig beglückenden Zustand hat er erreicht, der dafür zur Läuterung des noch ungeläuterten Geistes, zur Klärung des noch ungeklärten Geistes. Ferner, Sariputta, ist der edle Jünger erfüllt von unerschütterlichem Vertrauen in die Mönchsgemeinde. So nämlich: Gut gewandelt ist die Jüngergemeinde des Erhabenen, gerade wandelt die Jüngergemeinde des Erhabenen, auf dem rechten Pfade wandelt die Jüngergemeinde des Erhabenen, geziemend wandelt die Jüngergemeinde des Erhabenen. Als da sind die 4 Paare der Heiligen, die 8 Arten der Heiligen. Dies ist die Jüngergemeinde des Erhabenen. Würdig ist sie des Opfers, würdig der Gastspende, würdig der Gaben, würdig des ehrfurchtsvollen Grußes. Der beste Boden in der Welt für gute Werke. Also über die Übersetzung kann man jetzt streiten, da haben wir uns ja schon länger darüber unterhalten. Diesen dritten erhaben geistigen, gegenwärtig beglückenden Zustand hat er erreicht, der dafür zur Läuterung des noch ungeläuterten Geistes, zur Klärung des noch ungeklärten Geistes. Alle sind immer auf die Jhanas fixiert. Mir wird das schon reichen, wenn ich das nach Wunsch jederzeit erreichen könnte. Das wäre schon sehr gut und das wird eben dann auch schon zur Läuterung des ungeläuterten Geistes führen, was ja eigentlich Ziel des Weges ist. Aber noch, das waren jetzt die ersten 3, jetzt kommt noch eins dazu. Ferner, Sariputta, ist der edle Jünger ausgestattet mit Sitten, wie sie den Edlen lieb sind, den ungebrochenen, unverletzten, unbefleckten, unverdorbenen, befreienden, von Verständigen gepriesenen, die unbeeinflussbar sind und die geistige Sammlung fördern. Diesen vierten erhaben geistigen, gegenwärtig beglückenden Zustand hat er erreicht, der dafür zur Läuterung des noch ungeläuterten Geistes, zur Klärung des noch ungeklärten Geistes. Diese vier erhaben geistigen, gegenwärtig beglückenden Zustände wird er nach Wunsch teilhaftig, ohne Mühe und Anstrengung. Derjenige unter den weiß gekleideten Hausleuten Sariputta, von dem ihr wisst, dass er sich gemäß den fünf Sittenregeln in seinen Handlungen beherrscht und dass er der vier erhaben geistigen, gegenwärtig beglückenden Zustände nach Wunsch ohne Mühe und Schwierigkeit teilhaftig wird, ein solcher kann, wenn er will, von sich erklären: Entronnen bin ich der Hölle, entronnen dem Tierreich, entronnen dem Gespensterreich, entronnen den niederen Welten, der Leidensfährte, den Daseinsabgründen, eingetreten bin ich in den Sturm, nicht mehr ausgesetzt den Daseinsabgründen, gesichert bin ich dem vollen Erwachen gewiss. Also wenn das nicht wieder eine klasse Werbung für die Anusati ist, dann weiß ich es auch nicht. So, das war's von meiner Seite für die Sila Anusati. Wenn es noch Fragen gibt, es ist noch Zeit. Ja.
Das heißt, die, wie ich ja verstehe, also die vier Anusatis ist fast gleichbedeutend wie achtfache Fahrt.
Nein.
Kann man sagen.
Nein, kann man nicht sagen. Also man kann sagen, wenn man die vier Anusatis vervollkommnet hat,
ja, so
dann hat man den Pfad erreicht. Mhm. Wenn man das Ergebnis, eben die Beglückung durch diese Anusatis jederzeit erfahren kann, ob man jetzt im Hause ist oder mit den Kindern oder man geht oder steht oder so weiter, dann kann man von sich sagen, man hat den Pfad erreicht.
Und wie stark muss dann die Beglückung sein?
Sehr schön. Naja, also die Beglückung muss zumindest so stark sein, dass die Hindernisse nicht auftreten und man erfreut ist und der Geist gesammelt ist.
Ja, also schon angrenzende Sammlung dann.
Würde ich jetzt und mal so sagen. Ja.
Praktisch fast Jhana.
So. Naja, fast Jhana, also dann kannst du ja nicht mehr, also es muss ja schon noch so sein, dass du im Hause deine Angelegenheiten erledigen kannst. Das kannst du jetzt mit Jhana nicht unbedingt. Oder eher gar nicht. Also, aber man kann sich vorstellen, dass jemand, der diese Anusatis gut praktiziert und häufig damit übt, recht fröhlich durchs Leben geht.
Das heißt, warum ich ja so gesagt habe, wenn man ja die achtfache Fahrt zum Beispiel vollkommnet, dann ist man schon auf jeden Fall Strom eingetreten.
Nein, du bist Strom eingetreten, wenn du den Pfad erreicht hast. Von Vollkommnung ist da noch nichts. Vollkommenheit des Achtpfades hat erst der Arahat erreicht.
Mhm. Ja. Ich finde das auch erst zum Verständnis ganz wichtig, weil die Definition von Sila ist immer so unzerbrochen, unzerstückelt, wo du denkst, boah, das muss marmorglatt sein, da darf überhaupt nichts, also nichts fein, so ungefähr. Und genau, dass man versteht, das ist tatsächlich erst bei Arahat, sondern dass du sagst, eben, wie du gesagt hast, Verfehlungen sind drin, aber was wirklich, ich glaube, der Knackpunkt ist, dass du sagst, du kriegst das mit eben, wenn was daneben geht. Also dass dieses Empfinden von Verletzung, von Sila, dass das eigentlich immer stärker wird. Das aber genau. Nicht heißt, dass du das nur verletzen kannst. Also das ist nach wie vor drin praktisch.
Selbstverständlich, ja, genau, so ist das. Dass ich wirklich ein, ethisches Gewissen ausbildet. Du kannst es auch als Hiri Otapa bezeichnen, also Scham und Scheue, also wirklich aber natürliche Scham und Scheue. Eine selbst erarbeitete.
Das fand ich in der einen Sila, den du vorgelesen hast, von dem Mönch, der hinfällt und also der ist, und das fand ich echt toll. Da hier ist, also gibt es mir eher die Frage.
Ja.
Was passiert eigentlich mit den Aufnahmen? Werden die irgendwie irgendwo hochgeladen, dass man sie das nochmal anhören kann? Oder?
Die Anker hat. Also die, bei der kann man es anfordern, schickt es da dann, ja, also ich habe es auch wieder aufgenommen, weil die Anker eben heute nicht da ist. Hochladen, sagt die Anker, kann man nicht, weil der Heinz so viel hustet.
Oh.
heute ist sie eh gegangen.
Aber.
Also sie hat sich das wohl angehört zum Teil und sagt, das ist teilweise eben gar nicht verständlich. Aber okay. Gut, dann vielen Dank und viel Freude an der Arbeit.
Ja, danke.